So, jetzt macht euch einmal bewusst, ich weiß nicht, welche Meinung diese Menschen sind, warum sie heute Morgen da sind, aber ich kann euch sagen, sie sind heute Morgen auch da, um dich zu segnen. Offensichtlich hat Gott diese Menschen in diesen Gottesdienst gezogen und hat gesagt, ich stelle euch als Gottesdienstgemeinschaft zusammen. Die sind auch da, um dich zu ermutigen. Ich stelle euch als Gottesdienstgemeinschaft zusammen. So, und jetzt schaut ihr nochmal, aber jetzt schaut ihr nicht um euch rum, jetzt schaut ihr mal geradeaus nach unten. Was seht ihr denn da? Ja, wenn ihr den Teppichboden mal ausblendet, den dürft ihr auch sehen, ja, aber auf dem Teppichboden steht etwas und das sind vermutlich eure Füße. Ist euch bewusst, dass ihr heute Morgen da seid, dass Gott euch heute Morgen gesetzt hat als Ermutigung und als Segen für die Menschen um euch rum. So, egal, welcher Meinung ihr seid, warum ihr heute Morgen da seid. In der Bibel steht, Gott lenkt die Herzen wie Wasserbäche. Ihr seid auch deshalb da, weil Gott euch heute Morgen gezogen hat. So, jetzt dürft ihr euch hinsetzen. Schön, dass ihr da seid. Und schön, dass Gott euch heute Morgen gezogen hat. Da könnt ihr vielleicht gar nichts für. Auch wenn ihr es euch einbildet. Ich habe die Predigt heute Morgen überschrieben mit mutig gemeinsam sich gegenseitig ermutigen. Ich fand das gut nach Ermahnen letzte Woche. Und ihr wisst, das steht auch oft im Neuen Testament in einem engen Zusammenhang. So ermahnt und ermutigt euch gegenseitig. Wie zwei Seiten einer Medaille. Ich habe irgendwann mal Hebräisch gelernt. So auch nicht ganz freiwillig, sonst ging mir ein bisschen so wie euch heute Morgen. Ich dachte zwar auch, ich muss das jetzt, aber ich glaube, Gott hatte da die Finger mit im Spiel. Es war eine ganz steile Geschichte und plötzlich saß ich in einem Hebräisch-Crashkurs. In 7 Wochen zum Hebraikum. Das ist so, ja? Kann man mal so machen. Das ist so die Hebräisch-Unbedenklichkeitsbescheinigung. Also wenn ihr sagt, unser Pastor, der kann Hebräisch, nein, euer Pastor, der kann nicht Hebräisch. Euer Pastor, der hat gelernt, nach 7 Wochen Stücke aus der Bibel zu übersetzen und dann hat er es genauso schnell auch wieder vergessen. Aber er hat die Hebräisch-Unbedenklichkeitsbescheinigung bekommen. Das ist relativ wenig Zeit und entsprechend steil muss dann auch die Lernkurve ausfallen. Das ist relativ logisch und unserem Prof war das offensichtlich bewusst. Und uns wurde das so im Laufe des ersten Unterrichtstages bewusst. Und das ist ein einigermaßen unangenehmes Gefühl, wenn du feststellst, oh hoppla, ich muss ja von rechts nach links lesen und ich lese ja Konsonanten und keine Vokale. Und dann kommt noch dazu, dass ich überhaupt nicht lese, weil ich kann ja nicht mal die Buchstaben entziffern. Und mein Kopf kann sich das Ganze auch nicht merken, weil das ist ja eine andere Struktur als das, was ich gewohnt bin. Also Vokabeln lernen habe ich inzwischen aus der Schule gelernt, aber wie lerne ich denn Vokabeln, wenn ich noch nicht mal die Schrift kann? Und das war so der Moment, wo mir das erste Mal das Herz in die Hose gerutscht ist und ungefähr 28 anderen in unserem Kurs genauso, glaube ich. Und wo du so denkst, danke ohne mich, ich glaube, ich bin hier doch falsch. Ich nenne es jetzt einfach mal ganz flugs Anfechtung, was da passiert ist. Und du hast es richtig gesehen, wie das einmal, oder du hast es gespürt, wie dieses Gefühl einmal durch den Raum gegangen ist, Entmutigung. Wie du das Gefühl hattest, 28 Leute in diesem Raum denken sich gerade, die anderen kriegen das bestimmt hin, aber ich nicht. Und genau in dieses Umfeld hinein hat er sehr treffend formuliert, also der Prof. Und sie, er war immer sehr höflich, hat jetzt immer gesiezt, sie werden sehen, morgen früh können sie das Alephbet schon vorwärts und rückwärts. Und er hatte natürlich recht. Das ging auch. In diesem Moment klang seine Aussage aber ein bisschen wie in eine in Watte gepackte Drohung. War es natürlich auch. Ja? Und dann im Nachmittag sind wir alle dran gesessen und haben dieses Ding vorwärts, rückwärts, egal, versucht uns die Buchstaben irgendwie zu merken. Aber am nächsten Morgen habe ich zurückgeblickt und ich wusste, dieser Mann weiß, wovon er spricht. Er weiß auch, was er tut. Er weiß auch, dass das möglich ist. Er weiß sogar, dass das für mich möglich ist, obwohl ich es bis dahin nicht wusste. Das war keine leere Worthülse. Das nennt man Profi. Also jemand, der das Wasser an dieser Stelle schon getestet hat, der schon weiß, was geht. Und in diesem Moment wurde diese Drohung zu einer Ermutigung. Und mir wurde klar, wenn dieser Mensch das nächste Mal wieder eine Ansage macht, dann weiß ich, ich kann mich darauf verlassen, das funktioniert. Er weiß, wovon er spricht. Das ist echte Ermutigung und die ist echt begründet. Ich habe den Moment nie vergessen, weil sich sowohl die Drohung als auch die Erbauung tatsächlich bei mir eingebrannt hat. Und wir können jetzt Ermutigung erstmal grundsätzlich für Heuchelei halten oder können sagen, das ist gefährlich, man muss auch aufpassen, nicht zu viel lobhudeln. Und die Menschen, die werden dann ganz schnell hochnäsig und so. Das ist alles denkbar. Aber es ist die Kombination aus Zuspruch und aus Erlebtem, was uns resistent macht gegen Anfechtung. Das ist genau das, was wir brauchen. Also, dass wir Dinge mit Gott erleben oder dass andere Dinge mit Gott erleben und uns dann aus diesem Erleben raus etwas zusprechen, das ist Ermutigung. Und ich glaube, der Mensch ist so angelegt, dass wir uns gegenseitig ermutigen sollen. Deshalb zieht es auch so viel. Also es ist andersrum. Es geht nicht um Lobhudelei, sondern der Mensch ist so ausgelegt, dass er Ermutigung braucht. Wie ein fehlendes Puzzleteil. Der Mensch ist auch so ausgelegt, dass er einander braucht. Das ist auch kein Versehen von Gott, damit der Mensch Gott abschafft. Sondern der Mensch ist von Gott bewusst auf Beziehung ausgelegt. Und das tun wir, wenn wir uns gegenseitig erbauen. Also wir helfen dem anderen, seine Anfechtungen zu überwinden und über sich selbst hinaus zu Gott zu wachsen. Und da, wo das ausbleibt, da schrumpft Hoffnung. Und mit der Hoffnung fehlt plötzlich auch ganz schnell der Antrieb, an Gottes Reich mitzubauen. Das ist dann so dieses Momentum, wo man das Gefühl hat, ich werde immer müder. Mich zieht immer weniger in die Gemeinschaft. Irgendwie hat das Sofa daheim eine zunehmend starke Anziehungskraft, vor allem sonntagmorgens. Und plötzlich beginnen wir, Kleinigkeiten zu kritisieren oder wir distanzieren uns und wir geraten in so einen Kreis, in dem wir uns langsam, aber sicher entfernen. Und vom Lebensgefühl her ist das ungefähr das, was Elia erlebt. Ich allein war übrig geblieben. Wo wir merken, an der Stelle, Elia ist derjenige, der sich rauszieht. Da sind noch eine Menge andere. Paulus fordert deshalb die Gläubigen heraus und schreibt, darum macht euch gegenseitig Mut und baut einander auf, wie ihr es ja schon tut. Darum macht euch gegenseitig Mut und baut einander auf, wie ihr es ja schon tut. Also Paulus fordert die Gemeinde dazu auf, beständig das zu tun, was sie eh schon machen. Dann brauchst du nicht extra sagen. Das ist doch klar. Das ist doch das Offensichtliche, oder? Das Wort, das Paulus hier verwendet, ist Parakaleo. Kennt ihr? Habt ihr schon gehört? Anderer Zusammenhang. Paraklet, ja? Heiliger Geist. Was macht das hier? Offensichtlich treten wir hier in eine ähnliche Funktion. Das heißt, wörtlich an die Seite rufen. Hier geht es aber um uns und um unseren Auftrag. Also wir sollen uns gegenseitig zur Seite stehen und wir sollen Worte sprechen, die erbauen. Erbauen heißt hier übrigens Oikodomeo. Und das bezieht sich eigentlich auf ein Haus, das im Bau ist. So, was könnten wir daraus jetzt schon mal lernen? Wir könnten daraus lernen, dass wir, ich und du Bauprojekte sind. Unvollendet. Im Bau. So, wenn ihr die aktuelle Handwerkerlage kennt, dann wisst ihr, das ist ein Status, der kann manchmal relativ lange anhalten. Wir sind in Arbeit und Gott möchte, dass wir uns gegenseitig als Hilfe in diesem Prozess begleiten. Als Handreicher, als Ideengeber, als Hilfskraft, vielleicht auch mal als Vorarbeiter am anderen. Jeder von uns ist vermutlich dankbar für ein ermutigendes Wort in eine schwere Aufgabe hinein. So, du hast eine große Prüfung vor dir oder einen großen Umbruch, Jobwechsel. Es kommt was ganz Neues auf dich zu. Jede Arbeit geht leichter von der Hand, wenn jemand anders mit anpackt, oder? Selbst dann, wenn sie damit noch nicht schneller geht, ist sie trotzdem netter gemacht. Und Menschen spielen ganz offensichtlich eine wichtige Rolle dabei, uns zu ermutigen, Dinge zu tun, die wir von Gott her tun sollen. Also die Aufforderung von Paulus finde ich deshalb erstaunlich, weil die Thessalonicher das ja schon machen. Das schreibt er ja. Ermutigt euch, wie ihr es schon macht. Also offensichtlich brauchen die Ermutiger Ermutigung, weiter zu ermutigen, damit sie darin nicht einschlafen. Es scheint Paulus so wichtig zu sein, dass er das offensichtlich nochmal hinweist und sagt, Leute, das, was ihr da macht, das ist richtig gut, das ist richtig wichtig, macht das weiter. Macht das weiter und werdet nicht müde darin. Ermutigt euch weiter, erbaut euch weiter gegenseitig, wie ihr es schon tut. Gott möchte, dass seine Gemeinde eine Gemeinschaft ist, die sich gegenseitig aufbaut und nicht eine, die sich gegenseitig runterzieht. So, das heißt jetzt nicht, dass es immer eine Schönwettergemeinschaft sein muss. Frei nach dem Motto, die runterziehen, haben da keinen Platz drin. Sondern das heißt, die Grundausrichtung ist, was baut den anderen auf? Wie können wir uns gegenseitig aufbauen? Was braucht der andere? Unsere Eigenart ist leider, fürchte ich, manchmal etwas anders geprägt. Ich habe letzte Woche meine Predigt geschrieben. Mein schwäbischer Wortschatz spricht eine deutliche Sprache. Es ist mir wieder irgendwann aufgefallen, als ich vom Schreibtisch runtergekommen bin. Wir haben, Claudia und ich, zusammen einen Kaffee getrunken. Sie hat mir irgendwas erzählt und ich habe gesagt, nicht schlecht. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Was ist denn das für eine dumme Formulierung für phänomenal? Für grandios. Ja, da verrät mich doch meine Sprache als Schwabe. Nicht schlecht. Kann man schon mal so machen. Ist nicht völlig daneben. Wir haben es irgendwie als Schwaben perfektioniert, dass selbst der Superlativ noch wie eine Verneinung der Niederlage klingt. So, das Schlimmste gerade noch abgewendet. So, ich finde jetzt überhaupt nicht, dass wir uns ständig in Superlativen überschlagen müssen. Man darf sich sowas nur auch mal bewusst machen. Und vielleicht schaue ich meiner Sprache an der Seite mal ganz bewusst auf die Finger. Wie gehe ich eigentlich mit Ermutigung und mit Lob um? Und zwar unterbewusst, genau auf diese Art. Nicht schlecht. Ja, wäre da vielleicht mehr drin? Ich möchte euch heute Morgen jemand vorstellen, der trägt Ermutigung im Namen. Ihr kennt den Typen, glaube ich. Der heißt Josef der Zyperer. Wer kennt Josef den Zyperer? Nee? Also von Zypern. Josef? Ihr kennt ihn vermutlich unter anderem Namen. Ihr kennt ihn nämlich tatsächlich unter seinem Spitznamen. Oh, jawohl. Danke fürs Mitspielen. Das ist er. Barnabas. Genau. Barnabas. Der trägt die Ermutigung im Namen. Sein Charakter ist offensichtlich so mit dem Einfluss auf die Menschen in seinem Umfeld verbunden, dass er dann einen Spitznamen bekommt. In der Bibel haben wir das ja ganz oft, dieses Phänomen, dass Leute, dass Namen eine tiefe Bedeutung haben. Und an der Stelle passiert es auch. Der Gute heißt nämlich eigentlich Josef der Zyperer. Unter dem Namen kennt ihn aber niemand, sondern alle kennen ihn unter dem Namen Barnabas, Sohn des Trostes oder Sohn der Ermutigung. So, und der hat Barnabas Jesus noch erlebt, gehe ich jetzt mal von aus. Aber das erste Mal wird er in Apostelgeschichte 4,32 erwähnt. Und von da an zieht er sich so durch die Apostelgeschichte wie so ein etwas unauffällig eingewebter Faden der Ermutigung. So, wer weiß, was Barnabas so theologisch alles dachte? Keine Ahnung, gell? Wir wissen, was Paulus denkt, wir wissen, was Petrus denkt, wir wissen vielleicht sogar, was die Evangelisten ungefähr selber denken, wenn wir mal davon ausgehen, dass sie auch ihre Schwerpunkte mit eintragen. Aber wir haben überhaupt keine Ahnung, was Barnabas eigentlich denkt. Und trotzdem zieht der Typ sich durch das ganze Neue Testament, also durch die ganzen Briefe, durch die Apostelgeschichte. Immer wieder taucht er auf. Und immer wieder taucht er eigentlich an Stellen auf, wo es um einen positiven geistlichen Einfluss geht. So, als Paulus Christ wird, da will er sich den Jüngern in Jerusalem anschließen. Und die meiden ihn. Und dann hat er einen Fürsprecher. Und der ist auch mit dafür verantwortlich, dass Paulus dort in die Gemeinde reinkommt. Und in die Gemeinschaft aufgenommen wird. Und das ist Barnabas. Das ist das erste Mal, dass er zum Ermutiger wird, dass er zum Türenöffner wird und jemand geistlich eine Tür öffnet. Das muss für den Apostel enorm gewesen sein. Und dann, als die Leiter in Jerusalem erfahren, dass in Antiochia erste Gemeinden entstehen, da schicken sie Barnabas dorthin, um die Dinge zu prüfen. Und Barnabas holt dann Paulus mit nach Antiochien, damit sie dort gemeinsam die jungen Gemeinden lehren und ermutigen. Und außerdem fördert dann Barnabas noch Johannes Markus. So, und dann gegen Ende dieser Reise, wisst ihr, das ist die Angelegenheit, wo es dann ein bisschen schwierig wird mit Markus. Aber gegen Ende dieser Reise heißt es, alle und in allen drei Städten stärkten sie die Jünger in ihrem Vertrauen auf Jesus und ermutigten sie dazu, unbeirrt an ihrem Glauben festzuhalten. Bleibt dran, lasst euch nicht beirren. Und dann kommt es in Jerusalem zum Apostelkonzil. So, die Thematik ist die ganze Angelegenheit, müssen die jetzt eigentlich in Vollsinn Juden werden? Also müssen sie sich beschneiden lassen. Was ist da noch nötig? Sind die jetzt Christen oder braucht es da noch was? Und da schlagen dann ja Petrus, Barnabas und Paulus eine Bresche für die Heidenchristen. Und dann kommt es zu diesem Beschluss und dann dürfen sie wieder einen Brief schreiben. Und da heißt es, als dieser Brief ankommt, freuten sie sich alle über die Ermutigung. Also nächste Ermutigung. Ihr gehört dazu. Ihr seid ein Teil davon. Und dann, als Paulus auf seine zweite Missionsreise aufbrechen möchte, da will Barnabas Johannes Markus ein zweites Mal fördern und will ihn wieder mitnehmen. Und Paulus lehnt dann ab, weil der sich nicht als zuverlässig erwiesen hat. Da war wohl irgendwas am Ende der Reise, wo Johannes Markus irgendwie abgebogen ist, nicht mehr mitgekommen ist. Aber der Sohn des Trostes, der glaubt so fest an diesen Markus, dass er sich doch wieder zu ihm stellt. Und der bekommt dann auch tatsächlich eine zweite Chance. Er ist nicht mit Paulus unterwegs, der beschließt, nee, der hat jetzt dann eine Chance. Aber er wird dann später der Lehrling von, er ist mit Petrus unterwegs. Und höchstwahrscheinlich haben wir es mit dem Menschen zu tun, der dann das Markus-Evangelium schreibt. Also der zieht noch eine Segensspur. An dem Punkt hätte es auch sein können. Wenn da nicht noch jemand gewesen wäre, der gesagt hätte, doch, in dem sehe ich was. Der hat das Potenzial. Der hat einen Fehler gemacht, aber der hat das Potenzial. Nimm den mit. Gott schreibt Geschichte mit ihm. Und dann am Ende seines Lebens schreibt Paulus dann an Timotheus, er soll doch Markus mitbringen, denn der sei ihm nützlich zum Dienst. 2. Timotheus 4. Nützlich zum Dienst. Da springt Paulus über seinen Schatten und erkennt an, okay, doch, der Markus, der ist wichtig. Das soll jetzt ja keine Kritik an Paulus an der Stelle werden, sondern ich finde es grandios, dass Barnabas das offensichtlich schon früher gesehen hat und das Potenzial gesehen hat, das in diesem Markus steckt. Also Barnabas hinterlässt durch das, was ich heute einfach mal im 21. Jahrhundert Flux Mentoring nennen würde, was er macht. Durch sein Mentoring hinterlässt er Männer wie Paulus oder Markus, die ein geistliches Erbe hinterlassen, das ihn und seine Bekanntheit bei weitem überdauert hat. Das ist doch eine interessante Segensspur, die jemand zieht, oder? Wir wissen ganz wenig über ihn, aber wir wissen ganz viel über ausgerechnet die Leute, die er gefördert hat. Wir sollten nicht unterschätzen, welchen Einfluss ein ermutigendes Wort an der richtigen Stelle entfalten kann, wenn Gott es uns aufs Herz legt. Und wir wissen heute nicht, wie sich jemand entwickelt und was aus einer Ermutigung wird, die wir heute aussprechen. Aber wir können und dürfen es heute tun. So, jetzt möchte ich doch noch Paulus zu Wort kommen lassen. Was braucht es, dass wir einander ermutigen können? Gebt den Worten von Christus viel Raum in euren Herzen. Gebraucht seine Worte weise, um einander zu lehren und zu ermahnen. Singt Gott aus ganzem Herzen Psalmen, Lobgesänge und geistliche Lieder. Doch alles, was auch immer ihr tut und sagt, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen, durch den ihr Gott, dem Vater, danken sollt. Kolosser 3, 16 und 17. Erstens, ich muss aus der Quelle schöpfen. Geistliche Ermutigung setzt voraus, dass wir an der Quelle sind. Und das macht Paulus hier auch deutlich. Wir finden die Christusworte in der Bibel. Wir finden sie auch da, wo wir unmittelbar mit ihm ins Gespräch gehen. Aber da, wo wir es nicht tun, finden wir sie auch nicht. Da, wo er Platz hat in meinem Leben, da, wo sich seine Worte mit meinem Leben verzahnen dürfen, da werde ich fähig, davon weiterzusagen. Da, wo ich Experte bin in dem, was ich ausspreche, wo ich weiß, es ist keine leere Worthülse, sondern es ist das, was ich erlebe. Da wird es zu echter Ermutigung. Zweitens, loben, auch danken, auch singen. Wo Gott groß gemacht wird, da haben wir eine Waffe gegen Entmutigung in der Hand. Und zwar nicht deshalb, weil wir uns Mut einfach so zusingen könnten. So, wir singen uns da einfach rein. Wenn wir es 47 Mal wiederholt haben, dann glauben wir es uns selbst. Sondern, weil wir uns im Angesicht unserer Herausforderungen vor Augen führen, wie großartig und wunderbar Gott ist. So, ihr kennt diesen Spruch. Von wegen, hier sagt nicht Gott, wie groß eure Probleme sind, sondern euren Problemen, wie groß euer Gott ist. So, aber ja, dieses Prinzip ist ja richtig und das ist genau das, was passiert, wenn wir in den Lobpreis gehen. Dass wir uns vor Augen führen, wie groß unser Gott ist. So, drittens, auf die Worte achten. Finde ich immer gut. Achtsamkeit ist immer gut. Und es gilt übrigens nicht bloß beim Thema Ermahnung. Also so, da müssen wir vorsichtig sein beim Lob, da können wir einfach alles raushauen. So, dann kommt ganz viel Unsinn. Sondern auch da finde ich es richtig und wichtig, dass Ermutigung qualifiziert passiert. Dass wir hinschauen, hinhören, uns überlegen, was sagt Gott. Auch nicht mit der Gießkanne und einfach nur, damit es gemacht ist. Das macht überhaupt nichts gut. Dann ist ein Wasserfall. Aber sehr bewusst und dann ruhig auch bewusst oft. So, weil beide Seiten liegen nahe zusammen. Wie zwei Seiten einer Medaille, finde ich. Also Ermahnung ohne Erbauung ist Zerstörung. Wenn ich dem anderen einfach nur was um die Ohren haue und sage, so gut, dass ich es dir mal gesagt habe. Übrigens, alles an dir ist eigentlich doof. So, das ist Zerstörung. Und Lob ohne Substanz ist Beweihräucherung. So, du bist ein super Typ, ich kann zwar überhaupt nichts mit dir anfangen, keine Ahnung, wer du bist, ja. Wir kennen uns auch nicht und ich weiß nicht, was Gott mit dir macht, aber ich finde dich trotzdem klasse. Super, herzlichen Dank fürs Gespräch. In Sprüche 18,21 steht über die Macht der Worte, die Sprache hat Macht über Leben und Tod. Wer sie liebevoll gebraucht, genießt ihre Frucht. Da, wo die Ermutigung fehlt, da geht Satan ans Werk, glaube ich. Weil die Abwesenheit von Wärme schlichtweg Kälte ist. Da, wo es nicht warm ist, ist halt kalt. Und die Abwesenheit von Ermutigung ist ganz schnell eben Entmutigung. Und da, wo er uns nicht zum Stillstand bringen kann als Christen, weil Jesus in uns lebt, da kann er uns zumindest ausbremsen. Dann senkt er halt die Betriebstemperatur. Und Jesus weiß darum. Der ist auch nicht doof. Deshalb sendet er seine Jünger auch immer zu zweit aus, glaube ich. Und er greift hier auf ein Prinzip zurück, das auch schon der Prediger beschreibt. Also es war auch damals nicht neu, sondern es zieht sich schon durch. Gott hat es erfunden, nicht erst bei Jesus. Zwei sind besser als ein Einzelner. Denn wenn sie fallen, so richtet einer den anderen wieder auf. Wehe aber dem Einzelnen, der fällt, und da ist keiner, der ihm aufhilft. Ermutigung ist im besten Fall keine Einbahnstraße, sondern mindestens dreispurig in beide Richtungen mit Gegenverkehr. Also wir sollen geben und wir sollen empfangen und vielleicht können wir es nicht in gleicher Weise zurückgeben, aber darum geht es auch überhaupt nicht. Wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott uns zu gegebener Zeit auch einen Ermutiger schicken wird. Weil das eigentlich die Verheißung in dem Gedanke ist. Wenn wir das tun, wenn wir darin bleiben, wenn wir uns gegenseitig ermutigen, dann ist es eine Versorgung Gottes, die an uns allen passiert. So, und in der Zwischenzeit hilft es, glaube ich, mir trotzdem, wenn ich andere ermutige, die Augen mal von mir zu lösen. Und hinzuschauen und zu sagen, was tut Gott eigentlich in und mit dieser Person? Was sehe ich da? Und dann gehört es vielleicht zu den erstaunlichen Erfahrungen, die ich so gemacht habe. Wer sich auch um andere kümmert, erfährt auch selber Halt. Das scheint so ein Prinzip zu sein. Dass da, wo wir auf uns selbst zurückfallen, wir auch unsicher werden. Aber da, wo wir auch mit den Blick heben und auf andere schauen, wo wir uns mit um andere kümmern, wo wir mit ermutigen, wo wir sehen, was Gott tut, werden wir auch selbst ermutigt. Im Hebräerbrief schreibt Paulus davon, dass wir uns zu guten Werken anreizen sollen. Ich finde diese Formulierung super. Weil ihr füreinander verantwortlich seid, sollt ihr euch gegenseitig reizen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Manche übersetzen auch anspornen, ist auch okay. Aber ich finde reizen so schön. Das ist wieder so schwäbisch. Nimm ein negatives Wort. Komm, reiz den anderen bis aufs Blut, dass er Gutes tut. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie es einige sich angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und das umso mehr, als, wie ihr feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. So, ihr habt bestimmt als Kinder auch schon das Experiment gemacht, einen Ast ins Feuer zu halten und ihn wieder rauszuziehen. So, und dann rennen die Kinder rum, schreien, sie haben eine Fackel, aber nach 2 Sekunden haben sie eigentlich nur noch so ein rauchendes Ding in der Hand. Weil komischerweise brennt das Teil lichterloh, solange sie es ins Feuer halten. Aber sobald sie es rausziehen, geht's aus. Sau blöd, gell? Als Erwachsener weiß man natürlich, da fehlt irgendwie das Wachs und so weiter, ja? Aber es ändert nichts an der Feststellung, dass das Ding ausgeht, sobald wir es wieder rausziehen. Wir brauchen einander und wir brauchen einander auch, damit das Feuer Gottes weiter brennt. Und das Wort, das hier für fernbleiben verwendet wird, das heißt sowas in der Art wie verlassen oder zurücklassen. Also ihr verlasst eure Gemeinschaft, jetzt lasst eure Gemeinschaft zurück. Lasst eure Gemeinschaft nicht zurück. Offensichtlich ist das ja in der Gemeinde ein bestehendes Problem. Ich finde es immer großartig. Paulus spricht lauter Probleme an. Wir können mit den Problemen von anderen Leuten, die nicht unsere sind, lernen, was alles so schieflaufen könnte. Und die sind ganz schön gläsern damit, was alles so schieflaufen könnte. Auch großartig. Einige sehen da offensichtlich das Treffen mit Geschwistern einfach als nicht so wichtig an. Und Paulus sagt hier, es ist aber für Gott wichtig. Lass deine Geschwister nicht zurück. Es ist für mich, Paulus, wichtig, deshalb sage ich es dir. Und wir brauchen das. Wir brauchen die Ermutigung, wir brauchen die Zurüstung, wir brauchen die Ermahnung, wir brauchen einander. Dieser Abschnitt zeichnet eigentlich ein sehr verbindliches Bild vom Leib Christi. So wie Gott uns zusammenstellt. Und es geht weit über den Gedanke einer sonntäglichen Gemeinde raus. So, wer sich verpflichtet, dabei zu sein, der verpflichtet sich, dabei zu sein. Und die Teilnahme beginnt auch nicht sonntags morgens, wo ich mal spontan auftauche, sondern das Wort Acht haben, habt aufeinander Acht, das ist ein planendes. Also fast schon plant, was ihr den anderen weitergeben müsst, wollt. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen überzogen, weil ich setze mich nicht sonntags morgens hin und überlege mir ganz genau, gehe die Gemeindeliste durch, überlege mir, was ich zu wem zu sagen habe. Aber mit dem Bewusstsein zu kommen, es könnte sein, dass Gott mich zur Ermutigung meiner Geschwister gebrauchen möchte, heute Morgen. Und dass ich deshalb kommen soll. So, manchmal wechseln Christen Gemeinden, weil es ihnen anderswo besser gefällt. Habt ihr alle bestimmt noch nicht erlebt. Ich habe das schon erlebt. Könnte ja passieren. Und könnte ja auch passieren, dass jemand dann sagt, das entspricht mir aber eher. So, das finde ich auch ein gutes Argument übrigens. Also ich finde es jetzt nicht, dass jeder gefälligst mit der Gemeinde unglücklich werden muss, in der er schon immer war. So, weil wenn du feststellst, ganz offensichtlich, das passt nicht, ja, dann ist das okay. Aber wir dürfen uns auf der anderen Seite auch vor Augen führen, dass es ein geistliches Prinzip gibt, wo Gott sagt, ich setze euch wohin. Und es geht nicht darum, dass du ein Zuschauer bist, der den besten Platz für dich findet. Ich habe das im Studium auch gemacht. So in Tübingen, super, bist anonym unterwegs als Student, kannst du mal alle Gemeinden anschauen. Einmal Gemeindehopping, jeden Sonntag woanders, alles mal gesehen. Voll cool, voll spannend, wir machen verschiedene Gemeinden, das ist auch irgendwie auch okay. Aber ich würde sagen, irgendwo kommst du an den Punkt, wo du wieder deinen Platz einnehmen musst. Und wo du auch fragen musst mit einem geistlichen Anliegen, wohin hat mich Gott eigentlich berufen? Oder gesandt? Ansonsten ist es schlichtweg so, dass dein Dienst vakant bleibt. Dass deine Stelle in der Gemeinde offen bleibt. Ich kann dir jetzt nicht sagen, was deinen Dienst genau ausmacht. Was Gott genau für dich vorhat. Was deine Aufgabe heute Morgen hier ist. Aber wenn du nicht da bist, dann ist dieser Dienst vakant. Das soll dir jetzt keine Angst machen. Frei nach dem Motto, du darfst jetzt nie mehr nicht kommen. Das wollte ich nicht gesagt haben. Gegenteil. Wenn du ein gutes Argument hast, um mal zu sagen, ich schaue mir mal was anderes an oder ich muss mal oder ich brauche mal einen freien Sonntag, mach das. Aber mach dir bewusst, du bist nicht als Zuschauer hier, sondern weil Gott deinen Dienst gebrauchen will. Und der andere ist auch nicht als Zuschauer hier, sondern weil Gott auch ihn gebrauchen will. Und das bleibt immer wichtig. Und Paulus schreibt hier sogar, es wird vielleicht immer wichtiger, dass wir uns gegenseitig ermutigen. Ich lasse das einfach mal so als Gedanke stehen. Vielleicht wird das einfach immer wichtiger. Vielleicht auch in eine Welt hinein, die uns immer mehr Möglichkeiten öffnet oder immer weniger Grenzen bietet, immer weniger klare Linien, wird das vielleicht immer wichtiger. Und dann kommt so ein qualifiziertes, ich habe überhaupt keine Ahnung, wann das Ende der Tage kommt. Aber es wird kommen. So, gegen alle Spekulationen, wo Leute sagen, ich weiß es genau, in 4 Wochen ist es der Fall. Macht Paulus hier nicht. Er sagt nur, der Tag rückt immer näher. Merkt ihr ja. Der Tag rückt immer näher. Und das ist, glaube ich, auch das, was wir uns festhalten dürfen. Das Bewusstsein, dass wir in den letzten Tagen unterwegs sind, ohne das qualifizieren zu müssen und sagen zu müssen, ich weiß es aber genau. Jesus hat selber gesagt, wir wissen es nicht genau. Aber wir dürfen das Bewusstsein haben, je näher wir der Wiederkunft Christi kommen, desto größer wird auch der Bedarf, dass wir uns gegenseitig ermutigen.